Keine Kinder zu kriegen, sehe ich nicht als politisches Druckmittel. Aber es zeigt eben, wie verzweifelt ich und andere Menschen sind, dass wir eben sagen, okay, in diese Welt können wir keine Kinder setzen, weil es einfach unverantwortlich ist.
Easy ist Studentin in Berlin und sie möchte keine Kinder. Manche entscheiden sich wie Easy aus ökologischen Gründen gegen Nachwuchs. Andere haben berufliche, medizinische oder ganz persönliche Motive, warum sie kinderlos sind. Und viele von ihnen haben das Gefühl, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Und sie sehen sich politisch benachteiligt, wenn sie mehr zahlen müssen als Eltern. Wie zum Beispiel seit dem 1. Januar für die Pflegeversicherung. In der kommenden Viertelstunde erzählt eine Frau, wie es ist, unfreiwillig kinderlos zu sein. Wir reden mit einem Mann, der Gott zuliebe Junggeselle bleibt. Und wir fragen, sind Kinderlose wirklich benachteiligt? Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen. Das neue Jahr hat für Kinderlose mit einer weiteren Erhöhung der Beiträge für die Pflegeversicherung begonnen. Im Juni vergangenen Jahres hatte der Bundestag die Pflegereform verabschiedet. Die soll häusliche und ambulante Pflege verbessern und Pflegende besser entlohnen. Finanziert wird das Ganze nun aus Mitteln des Bundes und eben den erhöhten Pflegeversicherungsbeiträgen von Kinderlosen. Sie zahlen nun 3,4% ihres Bruttolohns für die Pflegeversicherung. Für Eltern sind es 3,05%, also 0,35% weniger. Ob das gerecht ist, darüber habe ich am Telefon mit Kerstin Hernkind gesprochen. Sie ist Journalistin, arbeitet für den Stern und verfolgt seit einigen Jahren die politische Situation Kinderloser in Deutschland. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Ich habe Kerstin Hernkind zuerst gefragt, wie sie die erneute Erhöhung der Pflegebeiträge für Kinderlose seit dem 1. Januar beurteilt.
Also ich finde die Erhöhung der Pflegeversicherungsbeiträge für Kinderlose natürlich ungerecht. Und ich finde, das ist wieder mal die Diskriminierung einer Lebensform. Sie basiert ja auf der irrigen Annahme, dass ich, weil ich keine Kinder bekommen habe, später auch niemanden habe, der mich pflegt. Aber es ist überhaupt nicht klar, ob ich später gepflegt werden muss. Ich hatte zwei Großmütter. Die eine ist über 90 geworden, die andere ist kurz vor ihrem 100. Geburtstag gestorben und die waren erst am Ende ihres Lebens eine ganz kurze Zeit auf Pflege angewiesen. Und das Zweite ist, die Pflegeversicherung bestraft mich ja im Grunde genommen dafür, weil ich keine neuen Beitragszahler liefere. Aber auch da muss man sagen, die Logik greift zu kurz, weil nur weil ich Kinder habe, heißt das nicht, dass sie auch Beiträge einzahlen. Es kann ja immerhin sein, dass meine Kinder auf Sozialleistungen angewiesen sind und dann gibt es auch kein Geld für die Pflegeversicherung. Also das ist eine pure, reine Diskriminierung einer Lebensform, die ich natürlich für falsch und ungerecht halte.
Ja, aber Eltern investieren ja Geld und Zeit, um ihre Kinder großzuziehen. Und wenn sie erwachsen sind, profitieren davon auch kinderlose Pflegeversicherte. So argumentierte ja das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2001. Und es verpflichtete den Staat ja damals genau dazu, nämlich Pflegeversicherte mit Kindern gegenüber den Kinderlosen zu entlasten.
Ja, und das ist eine völlig verquere Logik. Ich halte sie auch für vorgeschoben, weil die Pflegeversicherung geht davon aus, ich habe keine Kinder bekommen und deshalb habe ich auch niemanden, der mich pflegt. So, und das ist überhaupt nicht gesagt, dass ich zum Pflegefall werde. Das heißt, es ist überhaupt nicht gesagt, dass ich das in Anspruch nehmen muss. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man kann nicht automatisch davon ausgehen, nur weil ich Kinder bekommen habe, dass die auch einzahlen in die Sozialkassen und in die Pflegeversicherung. Was ist, wenn diese Kinder überhaupt nicht einzahlen? Also keine Beiträge leisten, weil sie auf Sozialleistungen angewiesen sind. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das ist nach der Rentenversicherung ein weiter Generationenvertrag, der geschlossen worden ist, obwohl völlig klar ist, dass Generationenverträge wackelig sind.
Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum, der hat sich mal die Mühe gemacht, das durchzurechnen. Er war vor einigen Jahren an einer Studie für die Bertelsmann-Stiftung beteiligt und da hat er berechnet, wie viel Geld ein Kind der Pflegeversicherung langfristig durch neue Beiträge bringt und welche zusätzlichen Leistungen es in der Pflegeversicherung in Anspruch nimmt. Und dabei errechnete er einen finanziellen Überschuss in Höhe von 25.000 €. 1.300 Euro abzüglich der Inflation. Er schlägt aber vor, die Entlastung der Eltern nicht vom Einkommen abhängig zu machen, sondern von Kinderfreibeträgen in der Sozialversicherung. Wie finden Sie denn diese Idee?
Das finde ich sehr viel gerechter. Und wenn Sie jetzt die Studie zitieren, dann möchte ich jemanden zitieren, der mir politisch nicht gerade nahe ist. Der Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg hat die Pflegeversicherung als den größten sozialpolitischen Fehler der Nachkriegszeit bezeichnet. Er hat gesagt, die Einführung der Pflegeversicherung war die Einführung eines Generationenvertrages in dem Wissen, dass die Generation, die ihn erfüllen soll, ja gar nicht da ist. Und er hat darüber hinaus gesagt, dass die Pflegeversicherung eigentlich nichts anderes ist, als dass man Leuten Geld zuschießt, die es eigentlich haben. Vor 95 hat jeder Geld bekommen, ob er nun arm war oder reich war. Mit Einführung der Pflegeversicherung sichert man jetzt eigentlich das Erbe von Leuten, die Kohle haben. Die müssen jetzt nicht mehr in die eigene Tasche greifen. Und auch das hält er für eine Ungerechtigkeit.
Bei der Kritik an der Pflegeversicherung geht es auch um die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Die greift bei einem Bruttogehalt von rund 4.800 Euro im Monat. Und sie führt dazu, dass Menschen mit geringem Einkommen prozentual betrachtet einen höheren Pflegeversicherungsbeitrag zahlen müssen als die, die eben mehr verdienen als 4.800 Euro im Monat. Und dieses Ungleichgewicht, das betrifft ja Kinderlose und Eltern. Eigentlich könnten doch beide Gruppen zusammen die gerechte Verteilung der Beiträge der Pflegereform in Frage stellen.
Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Und ich zitiere nochmal Herrn Raffelhüschen. Auf die Frage, wie man die Pflegekosten ohne Pflegeversicherung schultern sollte, hat er eine ganz pragmatische Antwort gegeben. Nämlich, wir haben das vor 95 ja auch in den Griff bekommen. Vor 95 musste halt der Mensch, es sei denn, er war arm, dem haben wir geholfen, aber vor 95 musste man entsprechend selbst vorsorgen und das ging ohne weiteres. Nach 95 haben alle was bekommen, die Armen dasselbe wie vorher, die haben dadurch nichts gewonnen und die Reichen, die wurden bereichert. Und deswegen sagt er sehr ketzerisch, die Pflegeversicherung ist nichts anderes als so eine Art groß angelegtes Erbschaftsbewahrungsprogramm für den deutschen Mittelstand. Und ich finde, Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die muss gesamtgesellschaftlich geschultert werden. Und was mich vor allem stört, diese Bestrafung von Lebensform. Ja, ich werde als Frau bestraft, weil ich dem Vaterstaat kein Kind geschenkt habe. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das erst der Anfang ist. Also als nächstes werden Kinderlose mehr in die Rentenversicherung einzahlen müssen oder in die Krankenversicherung. Und wenn man das zu Ende denkt, dann können wir in Zukunft alle möglichen Lebensformen bestrafen. Die Raucher müssen dann mehr in die Krankenversicherung einzahlen, vielleicht auch die Fallschirmspringer, weil sie ja einen riskanten Sport verfolgen. Und das kündigt das Solidaritätsprinzip auf, dass jeder für den anderen einsteht. Und das halte ich für gefährlich.
Meint die Journalistin Kerstin Hernkind. Ihr feministisches Buch zur Situation von Müttern und kinderlosen Frauen heißt Vögeln fürs Vaterland. Nein, danke. Es ist im Westend Verlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet 18 Euro. Der erneut erhöhte Pflegeversicherungsbeitrag für Kinderlose wurde übrigens auch kritisiert, weil davon auch Menschen betroffen sind, die keine Kinder bekommen können. Fast jedes zehnte deutsche Paar zwischen 25 und 59 Jahren ist ungewollt kinderlos. Das fand das Bundesfamilienministerium heraus. Es befragte im Jahr 2020 rund 3000 Kinderlose. Das Ergebnis? Ein Großteil von ihnen fühlt sich aufgrund ihrer Kinderlosigkeit von anderen Menschen stigmatisiert. Das gaben rund 43% der Männer und jede zweite befragte Frau an. Kinderwunschbehandlungen, die erfordern viel Mühe, mitunter hohe Kosten und viel Geduld. Besonders dann, wenn man einen Kinderwunsch, aber keinen Partner hat. Hinzu kommen gesellschaftliche Vorbehalte, konservative Moralvorstellungen und rechtliche Rahmenbedingungen, die hohe Hürden setzen. Carsten Dippel hat über längere Zeit eine Frau begleitet, die trotz allem versucht, Mutter zu werden.
Anfangs war es kein festes Vorhaben, nur einfach ein Wunsch, sagt Ina. Die 40-jährige Sozialpädagogin ist Wahlberlinerin und arbeitet bei einem Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Sie hat viel über ihren Kinderwunsch nachgedacht und über die Zeit für sich darauf eine Antwort gefunden.
Ich brauch's nicht unbedingt. aber ich fände es schön. Es ist einfach eine Lebensaufgabe, der ich mich gerne stellen würde und die mein Leben bereichern würde. Und ich denke, ich wäre auch eine ganz gute Mutter. Und nur weil ich jetzt gerade keinen Lebenspartner habe, mit dem das möglich ist, das sozusagen nicht zu versuchen, das ist so das, was ich mir dann irgendwie beantwortet habe mit nee. Ne, also ich gehe den Weg jetzt und wenn es dann so ist, dass es nicht klappt, dann ist es so, aber dann habe ich es versucht und muss mir nicht in 5 Jahren irgendwie vorwerfen, okay, hättest du mal.
Als ich Ina das erste Mal zum Interview im Frühjahr vergangenen Jahres traf, lag schon ein längerer Weg des Suchens und Versuchens hinter ihr. Eine klassische Partnerschaft, das war nicht unbedingt das, was ihr vorschwebte. Eine Adoption lag völlig außer Reichweite. Selbst für ein Pflegekind gibt es, zumal für Alleinstehende, enorm hohe Hürden. So wehte sie eine Alternative, die lange Zeit nicht in Betracht kam, die Samenspende.
Die Entscheidung, den Weg über diese Samenspende zu machen, ist ja nicht passiert, weil ich jetzt sage, das ist für mich der Königsweg, sondern eher, weil ich einfach jetzt in einem Alter bin, wo ich mich entscheiden muss.
Seitdem ist Ina Patientin eines Berliner Kinderwunschzentrums. Ein Kind per Samenspende zu bekommen, ist ein langer und mühsamer Prozess. Im Vorfeld müssen rechtliche Fragen geklärt werden. Man benötigt einen Termin beim Rechtsanwalt, eine erweiterte Meldebescheinigung, eine psychosoziale Beratung wird vorausgesetzt. Vor dem Einsetzen einer Spende wird von der Kinderwunschpraxis ein Zyklusmonitoring durchgeführt. Ina musste Hormone einnehmen. Der erste Zyklustag ist maßgeblich für die Ultraschalluntersuchungen. Es wird geschaut, welcher Tag sich am besten für die Insemination eignet. Am Tag zuvor wird eine auslösende Spritze gesetzt.
Das ist schon auch anstrengend. Die Versuche an sich und auch dieses, okay, das hat nicht geklappt, das fand ich nicht so schlimm, weil auch wenn man es natürlich versucht, ist es nicht so, dass es beim ersten Mal klappt. Ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen so eine Situation, wie man sie nicht kennt, wenn die Insemination selber dann stattfindet. Also so dieses irgendwie da im Stuhl liegen und sich vorzustellen, okay, das könnte jetzt sozusagen der Moment sein, wo dann irgendwann vielleicht ein kleines Wesen irgendwie draus entsteht. Das war schon, wenn man dann liegt und dann guckt man irgendwie die Decke an und da hängt dann so ein Storchenmobil und man denkt sich so, bescheuert. Ja, aber nach dem ersten Mal war es dann auch so, okay, ich wusste, wie es läuft.
Nach den ersten beiden Versuchen, die nicht geklappt haben, hat Ina, pandemiebedingt, erst einmal eine Pause eingelegt. Sie wollte sich doch erst gern gegen Covid impfen lassen.
Das ist tatsächlich das, was ich über die Versuche jetzt auch gelernt habe, dass ich versuche, mir in dem Zeitfenster, wo die Insemination dann stattfinden kann, auch einfach Urlaub nehme oder meine Überstunden abbaue, Termine irgendwie rausnehme aus meinem Alltag. Also ich bin halt dann müde, brauche viele Pausen. Das fühlt sich an wie früh schwanger sein, weil der Körper ist halt schon dann in so einem besonderen Modus. Und das ist halt schon auch immer ein langer Prozess.
In diesen Tagen beginnt Inas vierter Versuch, schwanger zu werden.
Der Wunsch nach einem Baby. Ein Beitrag von Carsten Dippel. Sie hören Inforadio Religion und Gesellschaft, heute zum Thema Kinderlos. Das trifft auch auf den Berliner Studierendenpfarrer Max Capabianca zu. Er ist katholischer Priester und Ordensmann und damit dem Zölibat verpflichtet. Wie geht er damit um, dass er keine Kinder hat? Carmen Gräf hat ihn getroffen.
Pater Max Capabianca ist in den Dominikanerorden eingetreten, da war er 23 Jahre alt. Und er hat diese Entscheidung nie bereut, sagt der heute 50-Jährige. Aber er hat immer wieder darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn er Kinder hätte.
Als ich so 30, 35 war und dann Leute in meinem Alter gesehen habe, die dann kleine Kinder haben, gerade auch Väter, dann habe ich gedacht, ach, guck mal, das hättest du jetzt auch haben können. Und da habe ich manchmal so einen kleinen Stich ins Herz bekommen, weil jetzt auch bei Freunden, die ich habe, ich sehe dann schon, wie schön es ist, ja, ein bisschen auch was vom eigenen weitergeben zu können. Und gleichzeitig aber auch ein neues Leben, eine neue Person, ein neuer Mensch kommt auf die Welt und man kann ihm was mitgeben. Und das kann ich jetzt so in der exklusiven Form einer Vaterschaft nicht.
Ernsthafte Alternativentwürfe zu seinem Leben als Priester und Mönch hat Pater Max sich aber nicht ausgemalt.
Für mich ist der Orden meine Familie geworden.
Und das Leben im Orden ist nicht so anstrengend und nervenaufreibend, wie es ein Familienalltag mit Kindern manchmal sein kann.
Ich habe ja viele Cousins und Cousinen, die jetzt inzwischen auch Kinder kriegen. Und wenn ich dann mit ihnen zusammen bin, dann haben wir auch immer Spaß. Aber ganz ehrlich, ich bin auch immer froh, wenn ich dann wieder weg kann, weil ich merke, ich weiß nicht, ob ich wirklich dann auf Dauer wirklich dann mit Kindern gut umgehen könnte. Aber ich weiß es natürlich nicht.
Nichtsdestotrotz gibt es auch wehmütige Momente für den Dominikanerpater. Wenn Eltern zum Beispiel mit ihrem Kind zu ihm kommen, damit er es tauft.
Dann habe ich mich schon manchmal wieder gefunden, ach guck mal, das wäre doch toll, wenn du jetzt auch sowas leben könntest. Aber eigentlich weniger mit so einer Bitterkeit oder Traurigkeit, ach Gott, warum habe ich das nicht gemacht, sondern eher aus einer Dankbarkeit heraus. Toll, dass das heute Leute noch wagen, eine Familie zu gründen, ein Kind in diese Welt zu setzen. Also dann denke ich schon dran, hey, das hättest du auch sagen können, aber ich freue mich vor allen Dingen für die anderen, die das tatsächlich erleben.
Sagt der Berliner Studierendenpfarrer Pater Max Capabianca. Carmen Gräf hat mit ihm darüber gesprochen, wie es sich für ihn anfühlt, dass er keine Kinder hat. Und das war Religion und Gesellschaft. Mein Name ist Vera Kröning-Menzel und ich sage danke fürs Zuhören.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.